Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Christopher Lauer,
Dr. Ulrich Wehner,
die Gesamtsituation.
Lauer, Wehner.
Lauer, Wehner, Lauer, Wehner, Lauer, Wehner.
Gesamtsituation, Bewältigung.
Bester
Pott.
Hallo und herzlich willkommen zur 208. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 28. Mai 2026. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Wahlrettung und Gegenvorstellungen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Zu der muss ich seit einigen Jahren nichts mehr sagen, denn die Gesamtsituation hat sich überlegt, Mensch, dreh ich mal einfach alle Knöpfe auf 11. Und deswegen zum Glück bewältige ich die Gesamtsituation nicht alleine, sondern ich mache das mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend. Dauerkrisenmodus-Gesellschaft, in der wir leben.
Ja, ja, es ist ein bisschen so. Es ist wie mit dem Frosch im warmen Wasser. Ob es das jetzt tatsächlich gibt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man gewöhnt sich immer so ein bisschen, ich meine, stell dir mal vor, bei der Menge an Zeug, die ständig irgendwie passiert, an krassem Zeug, da wären wir da doch einfach ohnmächtig zusammengebrochen.
Ja, aber das sind inzwischen, wie es in einem sehr schönen Woody Allen-Film heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das noch nicht zitiert habe, inzwischen sind es Probleme, die man durch einfachen Suizid nicht lösen kann. Deconstructing Harry, der Film, um die Quelle zu nennen.
Ja, oder wie wir sagen, ein normaler Dienstag, ne? Ja, so. Also, Ulrich, wir wollen ja besonders niederschwellig sein. Deswegen, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner?
Ja, wir sind eine der ganz frühen digitalen Gesundheitsanwendungen, sogenannte DIGAs. Und wir sorgen dafür durch faktenbasiertes Aufregen, dass der Emotionshaushalt unserer HörerInnen ordentlich reguliert wird.
Bestens reguliert, würde ich sogar bestmöglich fast sagen.
Optimal sozusagen.
Am optimalsten, ja, bestmöglichst, ist, glaube ich, der Fach.
By the way, wer nochmal bestmöglichst sagt, der
wird bestmöglich aus diesem Podcast
rausgeworfen. Das einzigste Mittel dagegen. So.
So, also, ja, gut, dass wir mal darüber geredet haben. Oft kommentieren sich das, ich glaube, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt, oft kommentieren sich die Sachen ja auch wirklich einfach von selbst. Die beliebteste Kategorie in diesem Podcast ist, worüber wir nicht reden. Worum geht es? Strategisches Schweigen, Stop Making Stupid People Famous. Es gibt Sachen, über die sollte man nicht reden, weil sie blöd sind. Es gibt Sachen, über die sollte man nicht reden, weil sie konstruiertes Ragebait sind oder neudeutsch auch Wutköder. Und da machen wir nicht mit. Und vor allen Dingen wollen wir auch, dass unsere HörerInnen nicht dabei mitmachen. Und deswegen reden wir einmal über Dinge, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Und heute haben wir wirklich also quasi den Proto-Archetypus des Nicht-drüber-reden-Thema. Wenn man sehr viel Geld in die Hand nehmen würde und sagen würde, bei so einem ganz modernen Biotech-Unternehmen, kreiert mir einen Menschen, der das Thema Nicht-drüber-reden quasi verkörpert, wie kein anderer, dann kommt man schnell bei Wolfgang Kubicki
an. Ja, man geht allerdings den Weg über Wolfgang Brüderle und kommt dann zu Wolfgang Kubicki, in der Tat.
Ja.
Wolfgang Joachim Kubicki, der Wolfgang J. Kubicki, würde er sich in den Vereinigten Staaten von Amerika nennen.
Ja.
Und ja.
Warum reden wir nicht über ihn? Also, ja, weil meistens reden wir ja tatsächlich nicht über ihn, was ja, finde ich, noch besser ist, als nicht über ihn zu reden. Ulrich, warum reden wir
aber
nicht über
Wolfgang
Kubicki?
Aber er ist wieder da. Er ist wieder da.
Er ist und wieder da, wie es so schön heißt.
Wolfgang Joachim Kubicki, 74 Jahre, geboren
jung.
1952 in Braunschweig. Ist das neue Gesicht, soll das neue Gesicht der
FDP.
Freien Demokratischen Partei Deutschlands werden.
Ja. Für die Jüngeren, wer sie nicht kennt, die FDP war mal eine recht einflussreiche Partei in der Bundesrepublik Deutschland. Man glaubt es nicht, aber es ist so.
Ja, Wolfgang Kubicki ist ein sehr erfolgreicher Rechtsanwalt und ich glaube gleichzeitig auch Volkswirt, also Wolfgang Kubicki.
Das interessiert mich. Woran machst du das fest, dass er ein sehr erfolgreicher Rechtsanwalt ist?
Ich habe nicht gesagt, ein sehr guter.
Also an welcher Metrik?
Sondern um gleich ein möglichst Missverständnis auszuräumen, ob er ein guter ist, weiß ich nicht. Ein sehr erfolgreicher, weil er in vielen Töpfen rührt und in durchaus auch dem einen oder anderen prominenten Verfahren, Strafverfahren genannt, hoppa, in dem einen oder anderen Strafverfahren in Erscheinung getreten ist und wobei...
Als Beschuldigter?
Nein, als, ja, lustig. Und ja, du ist erfolgreich, der ist wirklich ein erfolgreicher Rechtsanwalt, das muss man sagen. Ja, warum reden wir nicht über ihn? Weil er ein Mann von gestern ist. Also vielleicht erst nochmal, was er morgen machen will. Er möchte morgen jetzt im übertragenen Sinne, ne? Er möchte ja Vorsitzender der Partei werden. Dafür hat er sich zunächst einen kleinen Kampf geliefert mit dem Parteivorsitzenden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
Ja.
Der hat so ein, ja, heißt irgendwie Björn oder wahrscheinlich sowas. Ne?
Björn. Ja.
Ja, der hat dann irgendwann gesagt, ich gebe auf. Und Kubicki sagt, er sei der Bekannteste und liebäugelt dann auch so mit der AfD und ist da für Abgrenzungen gar nicht so unbedingt zu haben.
Zu haben,
und
ja,
spricht ganz schnell, spricht so schnell, wie Karl Lagerfeld sprach. Und ist aber wesentlich...
Echt, hat Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld
so
ist sehr schnell
so
gesprochen.
Erinnerung.
Sehr schnell gesprochen.
Ja.
Aber doch auch irgendwie, zwar mit so einer leicht ätzenden Art, Karl Lagerfeld, finde ich, aber mit auch einer gewissen Menschenfreundlichkeit. Das ist bei Kubicki nicht so. Kubicki kann ganz witzig sein, finde ich.
Wenn man das lustig findet, was er sagt.
Ja,
das ist ein großes Wenn.
Ja, ich finde es tatsächlich teilweise ganz lustig. So viel muss ich ihm der Fairness halber zugestehen. Dazu Wolfgang Joachim Kubicki sich sehr freuen, dass er von mir der Fairness halber etwas zugestanden bekommt.
Ich denke auch.
Aber
ja, jetzt, wo du immer Wolfgang Joachim Kubicki sagst, muss ich ja daran denken, wie seine Mutter ihn so ruft. Wolfgang Joachim Kubicki,
aber nur,
jetzt
wenn
komm hierher.
Wenn er irgendwie was Böses ausgefressen hat auf dem Kubicki-Anwesen. Ja, warum nicht über ihn reden? Weil es ist irgendwie ja ärgerlich, dass Parteien nichts Besseres einfällt, als 70-plus-Leute zu aktivieren.
Ja.
Das ist ärgerlich. Deshalb darf man da nicht drüber reden, weil das natürlich das einzige Asset von Wolfgang Kubicki ist, das er hat. Das ist seine Bekanntheit und dass er in die Kanäle etwas reinspielt und dass er als unterhaltsam gilt und dass man sich halt für Kubicki interessiert und so wartet, ja, so konträr fasziniert wartet, dass er jetzt wieder irgendeinen raushaut und wieder irgendwo eine Flasche Wein auf Ex trinkt und solche Sachen. Und dem darf man natürlich nicht
genau
erliegen,
Punkt, ne?
Dass man jetzt irgendwie unterschwellig und unterbewusst hört man jetzt häufiger FDP und denkt, oh, über den Kubicki und denkt dann, ah, jetzt sind die wieder da und
ja,
ah, ja, die gibt's ja auch noch und dann wieder, oh, Kubicki hat gesagt und dann will er wieder irgendwo, oh, Brandmauern kenne ich nur vom Bau und so was. Plötzlich ist man ihm
als ob der
aufgesessen. Ja. Und das Einzige, was man über ihn sagen darf, wo man doch
darf
über
ja
ihn reden
auch gar nichts
darf,
mehr sagen.
Ist eine Entdeckung der Wochenzeitung, Zeitschrift, Die Zeit, Und die hat entdeckt, dass Herr Kubicki, so viel zum Thema erfolgreicher Anwalt, auch sehr intensiv tätig ist für als Lobbyist für eine sogenannte Pfandflaschenlotterie. Und das ist eine Idee, ein Glücksspielkonzept aus Norwegen. Wer dort eine Pfandflasche in den Automaten, in den Pfandautomaten, es gibt also offenbar Verpackungspfand, Flaschenpfand auch in Norwegen.
In anderen zivilisierten Ländern.
Das wusste ich bislang nicht. Ich dachte, das sei hier die Pfandinsel, auf der wir leben.
Mehr so ein deutscher Fetisch.
Also jedenfalls, wer eine Pfandflasche da an einem Automaten zurückgibt, kann sagen, okay, ich hätte jetzt gern hier 15 norwegische Cent. Oder er sagt, nö, ich nehme gar kein Geld und
setze
meine Pfandflasche auf eine Karte und nimmt dafür an einer Lotterie teil und kann damit bis zu 100.000 Euro gewinnen und das ist so ein norwegischer Investor wohl und der versucht laut Zeit, seit mehr als 10 Jahren die Idee nach Deutschland zu bringen, ist aber bislang erfolglos. Und dann sagt die Zeit Wolfgang, gibt es den Satz in dem Artikel, Wolfgang Kubicki soll das nun ändern. Einer ist das, ne? Und der soll jetzt die FDP retten. Und
das Flaschenpfand.
Ja, die norwegische Pfandlotterie. Manchmal muss man sich wirklich entscheiden, ob man die Partei und das Land retten möchte oder sich doch eher für die norwegische Pfandlotterie engagieren möchte gegen Knete. Was ist denn die norwegische Währung? Sind es
Kronen?
Ja?
Meiner Meinung nach ist das die norwegische Krone.
Aha.
Die natürlich auf Norwegisch dann wahrscheinlich irgendwie Krona heißt.
Ja,
oder
die norwegische Krone.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist
fast ein Euro wert zurzeit. Also
ja. Norwegen ist ja ohnehin ein faszinierendes Land, weil es nicht so richtig. Also auf der einen Seite ist es natürlich ein europäisches Land, aber dadurch, dass sie dann halt eben nicht in der EU sind, dann auch wieder nicht. Also es ist irgendwie so ein bisschen.
Ja. Wir wollen nicht der Baedeker-Podcast werden. Deshalb müssen wir leider Norwegen für
Was für ein Podcast?
Der Reiseführer-Podcast. Baedeker.
Achso, ja. Ich war aber auch mal in Norwegen. Also es ist immer ein Reise wert, wie es so schön heißt. Also ich muss sagen, die Landschaft tatsächlich traumhaft und ja, ich habe sogar da diese.
Gut, das,
wie hießen das, wo da die Olympischen Spiele waren? War das Lillehammer oder wo war das?
Ja, das ist jetzt nicht exakt das, was ich meinte mit. Lass uns nicht über Norwegen reden. Wir sind kein Tourismus-Podcast.
Ich mache jetzt genau das Gegenteil von dem, was du machen wolltest. Jedenfalls. Ich habe diese Rampe, diese Sprungrampe gesehen. Ich war sehr enttäuscht. So, jetzt können wir gerne weitermachen.
Ja, und jetzt
Wolfgang Kubicki. Ach so, vielleicht noch zwei Sätze. Durch.
Ja, weil, gut, dann.
Ja, aber ich habe ja noch gar nichts zu Wolfgang Kubicki gesagt. Also ich werde ja wohl mal bitte eine Sache noch zu Wolfgang Kubicki. Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Ja, was ich tatsächlich ein bisschen schlimm daran finde und weswegen ich so denke, dass man eigentlich Wolfgang Kubicki vor sich selbst auch ein bisschen schützen müsste, obwohl er ja noch ich wüsste jetzt nicht, dass er irgendwie betreut wird oder so, aber Wolfgang Kubicki sagt ja dem Weißwein nicht ab. Das ist ja auch bekannt. Wenn man jetzt böse wäre,
er ist so eine Art würde man sagen,
er ist so eine Art Weinkönig. Wenn man böse wäre, könnte man vielleicht sogar sagen, dass er das mit der Moderation, mit dem moderaten Trinken vielleicht nicht so gut hinbekommt, wie man das vielleicht hinbekommen sollte. Und ich habe immer so das Gefühl, der wird halt alleine deswegen gepusht, ja, weil er einmal irgendwie krasse Sachen sagt und deswegen auch so ein useful Idiot ist, ne? Also ich meine, jeder Politiker, der nicht in der AfD ist und AfD-Sachen sagt, ist natürlich toll, um die sogenannte Alternative für Deutschland zu normalisieren. Und daran hat auch Wolfgang Kubicki einen ganz großen Teil. Aber auch so ein bisschen so die Verdschungelcampisierung der deutschen Politik, indem man da halt einfach Leute in Spitzenpositionen wählt und sie dann also medial auch, sag ich mal, von medialer Seite da auch unterstützt, die ganz, ganz eindeutig nicht für höhere Ämter qualifiziert und geeignet sind. Also ich meine, oder könntest du dir jetzt Wolfgang Kubicki zum, also ich meine, der ist ja schon als stellvertretender Bundestagspräsident, war der ja schon ein Abenteuer. Könntest du dir jetzt vorstellen, dass Wolfgang Kubicki, weiß ich, Außenminister oder Wirtschaftsminister ist oder Justizminister?
Ja, rhetorische Frage. Ich beantworte sie trotzdem. Das ist unvorstellbar.
Ja, und
schon diese Frage
ist sie.
Es wundert mich, dass es geschafft ist, diese Frage
ernst zu stellen, ja, ohne dabei zu
überhaupt sprechen. Auszusprechen, ja. Henning Höhne hieß der. So, oh Gott.
Da ist es, da muss man sagen, lohnt sich das doch so ein bisschen, dass wir diese Tourismus, dass du dieses Tourismusbild vorhin so schön evoziert hast, weil das ist tatsächlich so ein bisschen, man nennt das auch Katastrophentourismus, ne? Was da mit Wolfgang Kubicki,
ja, das ist genau das,
das stattfindet, ist, ne? Das ist so dieses
wie Trump eigentlich, dann, also kleiner Trump, ne?
Also ja, es ist dieselbe
Faszination. Funktionsprinzip, ja.
Also die Leute, die ihn dann da irgendwie interviewen und so, das ist ja, wenn man im Zivilrecht sagen würde, nicht in gutem Glauben, ne? So die das ist ja nicht gutgläubig, sondern das ist ja, die bauen den auf, damit sie dann wieder fallen lassen können. Und das ist alles so ein bisschen, ja, das muss nicht sein. Da gewinnt Deutschland nichts, da gewinnt die Politik nichts, da gewinnt auch die deutsche Politikberichterstattung nicht. Und deswegen wollen wir hier nicht über Wolfgang Kubicki reden und haben es hiermit dann auch erfolgreich getan. Ulrich, du bist ja ein, wie ich gehört habe in der Redaktionskonferenz, ein Connoisseur quasi deutscher so Dorffeste, und du möchtest heute über ein ganz besonderes nicht reden, nämlich über die Erlangener Bergkirchweih.
Ja.
Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Das ist völlig richtig.
Die Erlangener Bergkirchweih
Erlanger
ist das neueste.
Ja, nicht Erlangener.
Erlanger.
Ja?
Erlanger.
Erlanger.
Gibt es Erlanger? Aber es gibt nur eine Stadt, die Erlangen heißt.
Ja.
Ne?
Es gibt vor allem nur eine Erlanger, also Bergkirchweih.
Die Erlanger, nur die ist nur echt mit Erlanger Bergkirchweih. Ja, also es gibt nur eine, und die ist jetzt quasi das neueste Opfer des deutschen Kulturkampfes geworden. Ulrich, was ist da passiert?
Ja, wir sind weiterhin in der Rubrik nicht drüber reden. Das bezieht sich nicht auf Erlangen, jedenfalls dieses Mal nicht, weil diese Region Nürnberg, Erlangen, Fürth, das ist schon Geschmackssache. Aber Geschmackssache muss man nicht drüber streiten, sondern auch nicht auf die Erlanger Bergkirchweih, nicht weil das irgendwie was Böses wäre oder Doofes oder sowas. Wissen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wer hätte das gedacht? Aber weil sich da ein Ereignis zuträgt, von dem ich eigentlich gedacht habe, es sei ausgestorben. Und deshalb reden wir jetzt nochmal drüber und dann hoffentlich nicht mehr. Die Erlanger Bergkirchweih, offenbar lange recherchiert, ein Volksfest, sogenanntes Volksfest. Und in Erlangen regiert ein CSU-Bürgermeister, wer hätte das gedacht, aber wohl in Koalition mit den Grünen. Das habe ich jetzt nicht richtig recherchiert. Aber die städtische Gleichstellungsstelle der Stadt Erlangen, die hat nun etwas gemacht, was Wahnsinn ist. Die hat für die Erlanger Bergkirchweih eine Liste von 12 Songs zusammengestellt, die ja wegen problematischer Inhalte auf der Erlanger Bergkirchweih nicht mehr gespielt werden sollen. Und das sind jetzt keine Songs, auf die sich viele Leute auf Anhieb einigen können, wo sie sagen, ja, vielleicht, weil das verfassungsfeindliche
Kennzeichen oder so
sind, wie zum Beispiel das Horst-Wessel-Lied oder die erste Strophe der Nationalhymne.
Der ist ja sogar, Entschuldigung, ich muss jetzt hier mit so Trivia, das kommt immer in mein Gehirn, beim Horst-Wessel-Lied ist ja sogar das Summen der Melodie verboten, ne?
Ja, und auf der Erlanger Bergkirchweih ist zum Beispiel auch das Lied Skandal im Sperrbezirk, das 1981 von der Spider-Murphy-Gang veröffentlicht wurde, ein Hit der neuen deutschen Welle, das soll nicht gespielt werden. Ja. Und,
unter anderem. Was sind die anderen Lieder so?
Ja, das weiß ich nicht genau. Ja, aber es das weißt geht du nicht wohl so genau. in diese ja. Richtung. Und der CSU, der CSU-Bürgermeister ist also in Herr Jörg Vollet ist in schweres Fahrwasser geraten, weil eben die Gleichstellungsstelle da so vorgeprescht ist.
Ja.
Das, wo wir nicht drüber reden wollen, ist der Umstand, dass da jetzt wirklich die letzten, der Kreutlinger Generalanzeiger und die Welt, die letzten, die daraus noch einen glauben, einen Skandal machen zu können.
Ja.
Die argumentieren nun plötzlich als Retter der Kunstfreiheit. Ja? Und die Welt sagt, es war in der Vergangenheit immer ein linkes Milieu, das sich für Kunstfreiheit stark gemacht hat. Und dann plädiert jetzt die Welt dafür, dass Kunst auch hässlich, peinlich, vulgär und komplett daneben sein darf.
Mhm.
Und das ist doch mal, warum man nicht drüber reden sollte, ist, dass diese wirklich unendlich dämlichen, mühsamen, sinnlosen, zeitverschwenderischen und so wirklich nur Idioten anziehenden Debatten über die Frage, was denn politisch korrekt ist und was nicht, dass sie ein für alle Mal auf den Müllhaufen mit den ganz schlechten Ideen kommt. Und wenn sich da irgend so eine mehr oder weniger gescheite Gleichstellungsstelle da überlegt, dass man da dieses Lied nicht spielen soll, dann kann das ja doof sein und oder sinnvoll von mir aus. Ich muss sagen, es ist eher doof, aber so, aber mehr auch nicht. Da sagt man, hast du echt eine Macke, dass du hier saßt, Skandal im Sperrbezirk, hast du mal im Internet geguckt, was sich die Kinder da alles anschauen und dann lässt man das. Oder man sagt, oh, das ist doch nett, das ist doch mal ein Denkanstoß, dass man hier irgendwelche Sexarbeit als Unterhaltungsobjekt, dass man das nicht weitermacht. Aber bitte, selbst Markus Söder kommt nicht mehr um die Ecke, indem er sich um irgendwelche Scheingefechte gegen Wokism führt. Also bitte jetzt auch hier, liebe Reutlinger und liebe Welt, lieber Reutlinger Generalanzeiger, jetzt tut nicht so, als wäre das irgendwie noch ein Thema. Da wird nicht mehr drüber geredet. Das ist jetzt doch das allerletzte Mal.
Ja, also ich habe jetzt noch mal ein bisschen recherchiert, weil das schadet ja oft nicht.
Ja, ist gut.
Es ist, die gute Frau ist von der SPD, wenn es die Kulturreferentin der Stadt Erlangen ist. Und ich muss auch eine Sache, ich weiß gar nicht, was du genau gesagt hast, ich möchte hier an dieser Stelle klarstellen, ich möchte hier noch mal sagen, die Lieder wurden nicht verboten.
Nein.
Sondern die Stadt Erlangen bittet Wirte und Bands auf der Bergkirchweih darum, 12 Songs wegen sexistischer Inhalte möglichst nicht zu spielen. So, und es handele sich laut Berichten aber nicht um ein offizielles Verbot, sondern um eine Empfehlung zur Sensibilisierung. Das sind Lieder, um die es geht. Laila, das Donaulied. Skandal im Sperrbezirk. Nein heißt ja. Also Nein heißt ja von Gigi Anderson. Da kann ich mir schon mal genau, da muss ich nicht das Lied hören.
Das ist ein richtiges Klaps auf den Hintern ist lustig Lied.
Ja. So, Joanna von Peter Wackel. Olé, wir fahren in Puff nach Barcelona. Ich wusste nicht, dass es das Lied tatsächlich gibt.
10 nackte Friseusen ist auch nicht erwünscht.
Ja, 20 Zentimeter, Babybell von Breitner, was auch immer das ist. Die Glöcknerin von Dingolfing. Das klingt so ein bisschen wie dieser Soft. Das klingt so ein bisschen genau wie dieser Softporno, in dem die Dagmar Wöll mitgespielt hat, die Stoßburg.
das ist so
unnützes Wissen. Das ist eine schöne Dagmar Wöll, war die nicht Miss Germany sogar?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin aber für Wortspiele auf höchstem Niveau bin ich natürlich immer zu haben.
Dagmar Wöll, Miss Germany, sagen wir jetzt einfach mal, dann Bundestagsabgeordnete für die CSU, dann also mit diesem Herrn Wöll verheiratet, dem dieses Modehaus da irgendwie gehört. Ich glaube, es ist Mode.
Und, sogenannte Mode.
Und die Legende hat es, dass der Wöll damals, als er dann die Dagi geheiratet hat, sämtliche VHS-Kassetten des Softpornos Die Stoßburg gekauft hat und dann halt irgendwo, also weiß ich nicht, entweder direkt in die Müllverbrennungsanlage gebracht hat oder irgendwo im Bayerischen Wald verbuddelt hat.
Den riesigen Magneten da dran gehalten.
Und das wäre eigentlich ein geiler Plot für so einen richtig geilen deutschen Trash-Film, wo, weiß ich nicht, 5 Jugendliche versuchen, den Schatz vom Wald zu finden und dann stellt es sich raus, es ist eine halbe Tonne VHS-Kassetten des Films.
Ja,
die Stoßburg.
Freut mich sehr, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass aus diesem Thema noch der Hinweis
auf die Stoßburg. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist.
Ich hoffe, ich habe keinen
Schlaganfall oder irgendwie sowas. Ja, also geh mal Bier holen. 10 nackte Friseusen und deine Freundin von SDP. So, also.
Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Splitterpartei.
Oh,
mit der ähnlichen
und die Person, und die Person, die das hier geschrieben hat bei RND, so ein Kommentar, die Hanna Scheibe, die hört aber diesen Podcast, ne? Weil hier steht, es gibt 30.000 andere Lieder. Und also, ich kenne niemand anderen, der das Wort 30.000 verwendet. So, I rest my case. Ja, also, Ulrich, du hast schon alles gesagt. Es ist vollkommen bescheuert. Aber es passt irgendwie gut zum Wolfgang Kubicki-Thema.
Ja,
also man kann sich direkt vorstellen, wie Wolfgang Kubicki auf die Erlanger Bergkirchweih geht, um dort mit einer Spider-Murphy-Gang-Tribute-Band Skandal im Sperrbezirk zu singen.
Ja, und ein Fass Wein auf Ex sich in den Kubicki-Kopf knallt. Und es ist auch tatsächlich so, dass sich in Erlangen schon die FDP geäußert hat. Und natürlich sehr negativ, weil die FDP ist ja die Partei, die die Freiheit verteidigt, wo sie wirklich, wirklich in Gefahr ist, nämlich Erlanger Bergkirchweih und dieser impertinenten Empfehlung der Gleichstellungsbeauftragten von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, diese völlig beknackten sexistischen Lieder nicht zu spielen. Ja, sehr schön. Ja, und passt in der Tat sehr schön, wie du den Bogen, den wir bislang nur gefühlt haben, auch dann bezeichnet hast. Das ist genau dieses Politikimitat, dieses schlechte, trashige Politikimitat. Das ist das fetischhafte Wurstgefresse und das irgendwie bekloppte Mallorca-Sexlieder spielen, wo ich im Prinzip nichts gegen habe. Gut, jetzt führt jetzt zu weit, meine Gedanken schweifen ab. Und das ist dieses reine Politik durch Trash ersetzen. Und das ist der eigentliche Vorwurf auch daran, diese Person Kubicki da hervorzuheben. Es ist alles schwierig genug. Und es ist wirklich an der Zeit, dass man sich irgendwo mal ein paar Gedanken macht, wie es denn jetzt wirklich sinnvoll weitergehen könnte, nachdem den Leuten also selbst irgendwie ziemlich neues Köpfen das ein oder andere Vergnügen abhanden gekommen ist. So, und da bitte nicht bei Bergkirchweih-Liedern und FDP-Vorsitzenden, designierten FDP-Vorsitzenden hängen bleiben. So, ja.
Ja, aber es ist natürlich, wie es so schön heißt, es ist natürlich so ein bisschen symptomatisch, ne? Also es wundert ja auch nicht, dass wir jedes Mal darüber reden, über sowas, weil ja auch immer auch wieder drüber berichtet wird, ne? Also ich sag mal, in einem gesunden Nachrichtenökosystem oder wie man das auch nennen möchte, käme es ja nicht zu der Situation, wo man in einer Redaktion sagen würde, boah, das ist jetzt aber ein so krasses Thema, da müssen wir aber mal direkt über die Bergkirchweih reden. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das ist richtig. Es kommt sogar aus der, hab's zuerst gelesen in der Süddeutschen, die ja jetzt
die ist unverdächtig.
Nicht verdächtig ist. Aber der Reutlinger Generalanzeiger, der hat richtig so eine Aderschwellen gehabt. Und die Welt, die haben ja nicht das Temperament, damit die Ader schwillt. Die haben einfach nur ihren konservativen
Muff-Topf sich so radikalisiert
aufgemacht und da. Ja, right. Ja. Vielleicht wird es ja mit dem nächsten Bundeskanzler alles besser.
Vorher Werbeunterbrechung. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Und bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Und jetzt reden wir über einen Wüstenballon, ich bin jetzt einfach durch diese Erlanger Bergkirchweih,
ja, bist
ich bin
ein bisschen so euphorisiert. In Party-Laune, ne?
Ich bin jetzt so richtig so, gleich fange ich auch noch an, 10 nackte Friseusen zu singen oder hey du, ich hole dir einen runter.
Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Das ist aber, glaube ich, unverdächtig. Ja, das ist jedenfalls nicht das sexistisch. Ist unverdächtig. Das ist einfach nur.
Ich hoffe, wobei wir kennen den Text nicht.
Ja,
ne?
Ist richtig.
Also,
ich kenne nur den Refrain. So, jetzt Haltung.
Also irgendjemand hat konzertiert heute einen Ballon gestartet, einen Testballon. Und auf dem Testballon stand drauf, wie wäre das eigentlich, wenn Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von NRW, Friedrich Merz, den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, auch aus NRW, als Bundeskanzler ablösen würde. Hoi, Drio und Hopsasa.
Ja, erstaunlicherweise. In tatsächlich allen Gazetten ist dieses Thema präsent. Ich habe es selber gesehen in Spiegelzeit Süddeutscher und bin davon überzeugt, dass das nicht die einzigen Orte sind, an denen man mit diesem Thema konfrontiert wird, belästigt wird, würde ich fast sagen. Behelligt. Ja. Belätschert, sagt man, glaube ich, im Rheinland.
Im Rheinland.
Und auch der Twist, in dem darüber berichtet wird, das ist auch so einer, mit dem man vor 20 Jahren Schlager gehört hat und dann so getan hat, als würde man das ironisch tun. In Wirklichkeit aber ging einem das Herz auf, wenn man Udo Jürgens gehört hat. Und
man berichtet jetzt mal so ein bisschen ironisch darüber.
Und alle sagen so, ja, es ist ein Gerücht und das stimmt sowieso nicht. Und das ist natürlich auch das Merkmal von Gerüchten, dass ihr Inhalt nie wahr wird. Aber ich erzähle euch das jetzt trotzdem mal.
Das zeichnet einen Testballon aus.
Und es geht gar nicht und es ist auch total bescheuert. Also ich sag's doch.
Jetzt, wo wir gerade miteinander reden.
Nee, weißt du, es ist doch zu blöd. Ich sag, ach doch, komm, ich erzähl's dir doch. Ist ja egal. Und dann erzählt man das. Und ja, da ist offenbar so eine ganze Truppe CDU-Abgeordnete ausgeschwärmt oder CDU-Politiker ausgeschwärmt. Jens Spahn konnte seine CDU-Drohnen nicht rechtzeitig losschicken und Markus Söder ist momentan sowieso auch so ein bisschen, nachdem er nicht mehr fetischhaftes Wurstgefresse praktiziert, weiß er auch gar nicht mehr, was er machen soll. Denen ist es also auch nicht gelungen und alle schreiben also jetzt von einem angeblich in Berlin kursierenden Gerücht, dass Hendrik Wüst Friedrich Merz als Bundeskanzler ablösen solle. Und nun ist es ja jetzt nicht so, dass da im Staatsgefüge dann der Aufsichtsrat sagt, hey, Vorstand, tritt zurück und dann holen die sich einen neuen, sondern das ist ja auch weitaus komplizierter. Auch die Frage, wie man...
Ja, da hat vor allen Dingen halt auch der Bundestag noch was mitzureden.
Ja,
ne? Genau. Das ist, also findet, gemeinhin nennt man das auch Wahl.
Also das ist völlig undenkbar und es ist tatsächlich undenkbar, dass das so kommt. Ne? Also hoffentlich altert dieser Satz gut.
Famous last word. Also sagen wir mal so, es ginge natürlich schon, aber es ist grundsätzlich natürlich also schwierig, da mitten in der Legislatur dann den Kanzler zu wechseln, wenn es dafür nicht jetzt also super triftige Gründe gibt, wie zum Beispiel, I don't know.
Demenz.
Ja, wenn jetzt, ja, genau. Wobei in den USA sehen wir jetzt auch gerade, dass man auch mit Demenz ganz toll noch immer den Koffer mit den Atomcodes haben kann. Nein, aber ja, genau. Demenz, Krebs im Endstadium, sonst irgendwas. Vielleicht steht ja, also weiß ich nicht, in dieser Berichterstattung mit diesen Plänen, vielleicht steht da ja auch irgendwo drinne, wie sich diese Spezialexperten das vorgestellt haben, wie das funktionieren soll.
So weit geht da keiner. Also
das wäre zu konkret, ne?
Also entweder müsste sich Herr Friedrich Merz freiwillig zurückziehen, also zurücktreten, dann könnte der Bundestag ja einen neuen Kanzler wählen. Man könnte es auch mit einem konstruktiven Misstrauensvotum machen, dann müsste aber die...
Der Klassiker.
Müsste die CDU, also nicht zuletzt die CDU, ja, müsste dann einen neuen Kanzler wählen. Angeführt müsste zum Beispiel die CDU-Fraktion dann, angeführt von ihrem Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn, müsste dann Wüst wählen. Und umgekehrt geht natürlich, ginge Jens Spahn, das ist ja das, wo alle sagen, oh Gott, ey. Und nicht zuletzt ich und du sicher.
Ich fände das ganz toll, wenn Jens Spahn.
Jens Spahn ist natürlich für wirklich definitiv keine andere Partei und für keinen Bundestagsabgeordneten einer anderen Partei wählbar.
Ja.
Henrik Wüst ginge. Ich glaube, es ist auch schwierig. Wäre, ich weiß gar nicht, ob jemand, der sich zum Bundeskanzler wählen lässt, nicht Abgeordneter sein muss. Das müsste,
muss er nicht.
Okay, das wäre
meiner dann, Meinung nach nicht.
Müsste man noch mal schauen. Da müsste man sich ein paar Gedanken machen. Also gehen würde es. Technisch ist es natürlich möglich.
Ja.
Ja, es ist.
Es ist nur voll abgefahren.
Es ist sehr abgefahren und es ist auch. Sagen wir mal, es müsste meines Erachtens eine, oder ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass selbst so einer, so ich habe doch alles richtig gemacht, Typus wie Friedrich Merz, dadurch sich ein bisschen angegriffen fühlt.
Alles ja, so sagen. Ja. Also, ja, also er macht ja eh jetzt nicht so ohnehin den besonnensten Eindruck. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich die Charlotte heute Abend einiges anhören muss.
Ja,
also da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es gerade im Hause Merz, dass der Friedrich da begeistert ist.
Wenn der so nach Hause kommt, sein Mantel an die Garderobe hängt, seine Aktentasche.
Der, ich sage dir, Ulrich, wegstellt. Der schallert den Aktenkoffer heute aber gewaltig in den, also denn darauf kannst du dich, glaube ich, verlassen, dass der, ja,
ja, also
da ist heute was los.
Und das ist natürlich auch ein Zeichen davon, dass er nicht wirklich fest im Sattel sitzt.
Dass sowas da, also in dieser Form,
so
in dieser
Breite Diskussion, auf so, das ist so natürlich viel, schon stark.
Ist, ja? Also, ja, ja. Und deswegen sage ich ja auch Ballon. Also entweder wird das vom Spahn gestreut oder halt von tatsächlich irgendwie Henrik Wüst. Das ist jetzt tatsächlich einfach mal, die legen es jetzt drauf an. Die wollen einfach mal gucken, was passiert, was sich für eine, sag ich mal, Dynamik ergibt. Und das wird natürlich auch jetzt sehr interessant, weil der Ablauf ist natürlich so. Also entweder wird das dann direkt von, sag ich mal, hochrangigen Parteimitgliedern dementiert, so nach dem Motto, was soll das denn? Ist doch totaler Quatsch. Oder, und so fängt das dann immer an, irgendein Kreisverbandsvorsitzender meldet sich und sagt, ich finde das gut und idealerweise aus einem Kreisverband, der gerade mal nicht aus NRW kommt.
Ja. Und idealerweise aus einem Kreis, wo man noch nicht mal den Kreis kennt, geschweige denn den Kreis.
Ja, das ist wichtig. Das,
Verbandsmenschen. Ja, es gibt schlaue Leute, die noch gesagt haben, ohne Koalitionsbruch gab es ja zweimal einen Kanzlerwechsel in der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Einmal 1963, wer erinnert sich nicht, von Konrad Adenauer zu Ludwig Erhard. Die kann ich jetzt auch keine Einzelheiten erinnern, reproduzieren. Und 1974 natürlich von Willy Brandt zu Helmut Schmidt. Und das war aber jeweils, wie man so sagt, mit Einverständnis des vorherigen Amtsinhabers. Und
mit einvernehmlich.
Keine feindliche Übernahme. Und ansonsten gab es das nicht. Der Friedrich Merz ist auch nicht der Typ, der sagt, ja okay, Mensch, ich sehe es ein. Der sieht ja im Wesentlichen gar nichts ein. Und egal auf welchem Gebiet und schon gar nicht auf dem Gebiet, dass Friedrich Merz Defizite haben könnte, der ist ja immer noch auf dem Niveau, der hält es für selbstkritisch, wenn er sagt, ich muss einfach meine wahnsinnig geilen Ideen besser erklären, dann klappt das schon.
Ja, ja. Naja, wir müssen endlich dazu kommen, Sacharbeit zu...
Ja, also dann befeuert wird das Gerücht dadurch, dass sogenannte Hauptstadtjournalisten oder so bezeichnete Hauptstadtjournalisten ausnahmsweise, was nicht so ganz die Regel sein soll, auf einer Auslandsreise des Ministerpräsidenten Wüst nach Polen mit dabei gewesen sein. Da haben die also relativ viele Leute eingeladen zu dessen Polenreise, was, ja. Und da hatte sich
vom Hendrik.
Vom Hendrik, ja. Da hatte sich so ein bisschen staatsmännisch gegeben, war das erste Mal dann auch in Auschwitz-Birkenau. Sieht ja auch irgendwie so ganz fesch aus, hat da auch einen guten Eindruck hinterlassen. Und das wird auch gewertet als ein, ja, sozusagen so ein bisschen Annäherung an den Startblock von Hendrik Wüst. Ja, das hätte auch ein Thema für die Nicht-drüber-reden-Kategorie werden können.
Merkst du gerade?
Ja, weil ich auch feststelle, Stichwort Verfertigung des Gedankens beim Sprechen, weil ich auch feststelle, dass diese rote Faden, den wir eingewoben haben, auch hier wieder sichtbar wird, dass es eine enorme Politik-Simulation ist, dass diese anstrengenden Fragen, wie macht man es denn mit der Pflegeversicherung und dem Klimawandel und diesen ganzen Nervthemen, das ist ja auch alles viel zu anstrengend. Man spricht einfach mal darüber, ob nicht alles besser wäre, wenn man in diesem gesamten Haus Deutschland von den Hunderten und Tausenden Leuten, die das tragen, einen, der zwar eine Leitungsfunktion hat, aber jetzt auch nicht den ganzen Laden schmeißt und der hier schon gar nicht den ganzen Laden schmeißt, indem man einen austauscht. Das ist eine einfach wirklich dämliche, richtig dämliche Überlegung und eine richtig,
ja,
dämliche Nummer, die da aus dem Hut gezaubert, dämliche Nummer aus dem Hut, also einfach eine dämliche Nummer, die da aufgeführt wird. Ja, und es würde, wenn man da jetzt irgendwie diesen Fashion, ich denke immer, dass der Hendrik Wüst bei Ernst & Young würde der auch so einen guten Eindruck machen, dass er da irgendwie so Partner bei Ernst & Young und dass er die Unternehmenssteuerabteilung da möglicherweise sogar europaweit leitet, dass man also diesen noch vergleichsweise knackigen mit 50er ist er, glaube ich, oder Ende 40er holt und ersetzt durch diesen knorrigen, der den Schuss eigentlich noch nie gehört hat, aber was, wo das jetzt richtig auffällt. Was für ein Quatsch, was für ein dummes Zeug das doch ist. Ja.
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 Ulrich, was soll man dazu sagen? Also es ist...
Ja, man bezeichnet das und widmet sich doch dann bitte wieder Sachthemen. Und
ja, das ist mir... Ich habe das heute tatsächlich auch...
Wenn Friedrich Merz Donald Trump wäre und die USA und Deutschland die USA, dann würde er jetzt einen Krieg anfangen, der Friedrich Merz. Er würde irgendwo einmarschieren.
Ja, das ist, würde er irgendwie...
Was bombardieren.
Genau,
Holland unter Wasser setzen, ja.
Holland unter Wasser. Ja, also was soll man dazu Vernünftiges sagen, außer dass man dazu nichts Vernünftiges sagen kann. Es ist natürlich auch es sagt natürlich auch viel aus über, ja, den Zustand der Medienlandschaft. Das ist ja auch ein beliebtes Thema, was wir hier bei Lauer und Wehner immer wieder auch erwähnen, weil man sich ja schon fragt, also wen interessiert das jetzt genau nochmal und warum? Ne? Also warum ist das, du hast es ja schon gesagt, angesichts der ganzen Probleme, die es gibt, die man halt mal lösen, weißt du, wenn wir gar keine Probleme hätten, dann würde ich sagen, ja gut, dann reden wir meinetwegen jetzt über Friedrich Merz und ob Hendrik Wüst nicht der schönere Bundeskanzler wäre oder so, ja. Aber das ist ja alles, ich glaube, das macht es auch so schlimm.
Ja, also
das macht es auch so schlimm.
Ja.
Ja.
Ja, es ist im Grunde genommen, ist auch unser Leitmotiv heute Prokrastination in der Politik. Und
ja,
das zeichnet sich ja auch, wer kennt es nicht, ich habe auch schon davon gehört, dass sich das dadurch auszeichnet, dass man eigentlich was Wichtiges machen müsste,
eigentlich,
Steuererklärung, ja. Schriftsatz für den Mandanten, der schon drauf wartet, oder endlich mal diese nervige Sache da vom Schreibtisch ballert. Und was macht man stattdessen? Man, ja, was ist so eine schöne Sache? Man surft eine Runde im Internet,
ja.
Oder
man denkt darüber nach, ob Hendrik Wüst nicht vielleicht
oder was weiß ich, Bundeskanzler werden sollte. Man überlegt, man terrorisiert irgendwie ein paar Mitarbeiter, läuft durch den Laden.
Ja, Mitarbeiter und, terrorisieren und sagt, ist immer ein toller.
Ja.
Ist immer super.
Also kannst du mal super, fragen, super wer das Sache, Ulrich, ganz toll. Wer der Spezialist ja, ist. Muss ich dann immer entschuldigen. Und dann gehst du ein bisschen rum, stresst die Leute und die rollen alle übel mit den Augen und ja, und hast nichts geschafft. Und genauso ist es hier. Ne? Du machst so ein Thema wie Kubicki oder Erlanger Bergkirch bei oder eben, hey, wir sollten mal den Kanzler austauschen, ich hab's gehört, und angeblich rollen in der CDU-Fraktion auch alle mit den Augen, wenn sie das Wort oder wenn sie den Namen Merz nur hören. Das ist alles irgendwie, das ist so eine süffige, süße Limo, die man einfach mal so ein bisschen durchschlürft, wenn man eigentlich joggen gehen sollte. Und das ist was in der Politik, in unserem System passiert. Ich glaube, das ist sehr, sehr verständlich, aber die Menschen, die das praktizieren, werden ja dafür bezahlt, dass sie bestimmte Sachen machen und nicht einfach nur so menschlichen Dingen nachgehen, so wie die Mandanten einen nicht dafür zahlen, dass man im Wesentlichen bei Zeit Online eine Runde rumsurft, statt ihre mühsam zusammengestellten Unterlagen sich einmal anzuschauen und festzustellen, oh, das, ich dachte eigentlich, das sei totaler Quatsch, das ist gar nicht so schlecht, muss ich nur noch mal versuchen zu verstehen. Ja, also Prokrastination statt Politik, wir sprechen uns aus für Politik statt Prokrastination.
Ja.
Ja, Punkt.
Puh, ja, Punkt.
Vielleicht
Punkt,
sollten Punkt, mehr Punkt. Politiker ja. auf Twitter gehen, Twitter vor allem, das sagen jetzt auch die.
Ja, Twitter, ja, wir nennen das aus Protest, nennen wir das noch immer Twitter. Der Kurznachrichtendienst Twitter wurde ja vor einigen Jahren vom
Universalgenie.
Naja, Universalgenie, aber hier möchte ich an dieser Stelle ganz klarstellen, dass wir das sarkastisch und abwertend sagen von dem Unternehmer Elon Musk, dem afrikanischen Entrepreneur.
Südafrikanisch, das muss schon sein.
Ja, aber ich meine, das ist, Charlize Theron hat mal in Saturday Night Live auch sehr lustige Witze darüber gemacht, indem sie also das Wortspiel also bemüht hat, dass sie ja auch African American ist. Und das zeigt diesen Doppelstandard, wenn es um ja so Sachen wie ja Leute wie Elon Musk geht. Ja, Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft und der hat den nicht nur gekauft, sondern er hatte anscheinend auch so ein bisschen den Plan, ihn kaputt zu machen. Also, oder er ist tatsächlich so unfähig, was auch wirklich gut möglich ist. Ja, und also das Ende vom Lied ist, dass ja rechter Content wird vom Algorithmus irgendwie gepusht, progressiver linker Content zufälligerweise gar nicht. Es findet im Grunde genommen alles statt, was Elon Musk und Rechte vorher vorgeworfen haben, was auf Twitter passieren würde. Und immer mehr Institutionen und auch Medien, wie zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, ich weiß gar nicht mehr, wann die es genau gemacht haben, ich glaube letztes Jahr schon oder Anfang des Jahres, verlassen Twitter und jetzt haben in einer konzertierten Aktion zu Beginn des Monats, am 4. Mai, haben die SPD, die Grünen und die Linkspartei den Kurznachrichtendienst Twitter verlassen. Es gebe dort zu viel Chaos und Desinformation. SPD, Grüne und Linke haben in einer gemeinsamen Aktion angekündigt, sich von der Online-Plattform X zurückzuziehen. Ihre Accounts sollen stillgelegt werden. Ja, und ja, hier weiß ich nicht, politische Debatten leben von Austausch der Menschen erreicht und informiert, heißt es in den Mitteilungen weiter. X hingegen fördert zunehmend Desinformation. Unter dem Hashtag Wir verlassen X wird jeweils angekündigt, deshalb bespielen wir diesen Account nicht mehr. So jetzt hier gerade auf Tagesschau. Ja, Ulrich, was macht das mit dir?
Ja, inzwischen nicht mehr so viel, aber also ich war ja nicht gerade Early Adopter von Twitter und X.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Sonst muss man ja immer nur mich fragen, dann weiß man, was so technisch und Social Media mäßig abläuft.
Ja.
Also ich habe spät erst, da hieß es allerdings noch Twitter dazu gefunden, so spät war es dann nicht. Und dann fand ich das nett bis zuweilen faszinierend, auch mal schräg und absurd, aber ich fand das ziemlich gut zunächst und fand, ja, das ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich ziemlich eine Zumutung für Leute, die sich da doch anders engagiert haben, fand das irgendwie auch ganz drollig, dass dann da plötzlich auftauchten so Gestalten, von denen man mal gehört hatte, mal was gelesen hatte, die sich dann da offenbar direkt äußerten, mit denen man sogar in Kontakt treten konnte, die dann möglicherweise sogar geantwortet haben, irgendwelche Heeren, Autoren und sonst was, fand ich super. Es hat ja manchmal sogar ein ganz gutes Niveau erreicht, dann ging es, war es schon irgendwie krawallig. Und ich habe es dann auch irgendwie natürlich zum Prokrastinieren verwendet. Was allerdings eingetreten ist, ist, dass das X so schlecht geworden ist, dass man das noch nicht mal, da kann man ja noch nicht mal mit prokrastinieren.
Ja.
Das ist so doof, was da abläuft, finde ich.
Ja.
Es gab dann auch so Zwischenzeiten, als er das in der Umstellungsphase, dann kamen noch so ganz absurde Sachen mal rein. Und dann konnte man da auch dieses ganze Manipulationsspiel, als es noch nicht so richtig funktionierte, lag das ja auch so ein bisschen offen. Da kriegte man dann öfter mal tatsächlich Pornos reingespielt und ja. Also echt so richtige Dinger, ne? Und
ich weiß auch nicht, was das ist, aber
dann,
auf einmal waren dann diese.
Ja, habe ich noch nie gesehen vorher. Und dann. Jetzt singen wir ein Lied. Gott, das ist wirklich auch toll,
also wie
ich mich selber aus dem Konzept bringen kann.
Mit Pornos, wie du dich mit Pornos aus dem Konzept gebracht hast. So,
ja, wurde immer schlechter
Pornos
und eingespielt. Man sah also diese Mechanismen als in dieser Übergangszeit, als sie nicht so richtig kaschiert waren. Ne? Dann war das so, dann ist man irgendwo draufgegangen und das ist dann weggeploppt und dann hat man es nicht mehr gefunden und sowas. Und da habe ich mich, abgesehen davon, dass die Inhalte immer bescheuerter wurden, auch so richtig an der Nase gefühlt. Und dann, also tatsächlich auch ohne, dass es der Selbstdisziplin bedurfte, der hatte ich die Lust daran verloren, dass ich es nicht mehr genutzt habe.
Ja.
Nicht nur nicht genutzt, sondern auch noch nicht mehr angeschaut habe. Und die Frage, was macht das mit mir, kann ich deshalb nach diesem langen Ausholen wie folgt beantworten. Gar nichts, ist mir
gar
egal. Ist mir egal. Mir egal, ich finde es gut, dass sie dann da jedenfalls
einen Schlussstrich ziehen.
Ja, dieses bisschen, diese Energie, die sie auf Twitter verwendet haben, können sie mit Sicherheit für alles andere, was sie machen, ist das sinnvoller. Außer vielleicht für Songlists für die Erlanger Bergkirchweih. Aber selbst das ist sinnvoller.
Selbst das verfolgt ja irgendwo noch ein hehres Ziel. Ne?
Ein Ziel jedenfalls,
Also ich finde das interessant, weil ich habe, als ich heute darüber nachgedacht habe, dass wir über dieses Thema ja mal reden könnten, habe ich auch so mit Google Gemini darüber gesprochen und habe auch so gedacht, ja, wie finde ich das denn? Ich hatte zuerst gedacht, ich finde das gar nicht so gut, weil ich finde, irgendwo muss man ja auch die Leute dort bespielen, wo sie sind. Aber ich glaube, und das muss man auch tatsächlich sagen, also das ist tatsächlich eine sehr beeindruckende Leistung von Elon Musk da. Also man muss sich das vorstellen, eine Plattform, auf der irgendwie jeder Politiker und jeder Journalist sein musste.
Ja.
Musste. Ja. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern wirklich in jedem halbwegs demokratischen Land, wo das Internet nicht komplett irgendwie zensiert worden ist, waren die Leute, die sich um den ganzen politischen Krempel kümmern, die an der Meinungsbildung beteiligt sind. Also alle waren
da.
Auf Twitter.
Ja.
Alle waren am Platz. Und es war immer schon natürlich komplett grenzwertig, weil es immer natürlich irgendwelche Leute gab, die komplett bescheuert waren und genervt haben. Aber man hat gesagt, okay, und obwohl das alles so furchtbar ist, man muss ja irgendwie da sein, damit man stattfindet. Und also ich glaube, die Zeit ist vorbei. Also Twitter...
Ja, das glaube ich auch, bei so, hey, dass die Zeit vorbei ist.
Naja, nee, also manchmal muss man ja Sachen auch einfach benennen.
Ja.
Ne? So, und die Zeit ist vorbei. Twitter ist definitiv einfach komplett tot. Es ist auch einfach so ein peinlicher Gemischtladen waren geworden, ne? Also Elon Musk, der dann irgendwie gesagt hat, ja, das soll irgendwie die Everything-App werden, so, ja, niemand möchte eine Everything-App haben, wenn man schon für alles irgendwie eine App hat, die funktioniert. Und dann halt dieses, ja, dann sollte man irgendwie Videotelefonie machen können, das hat dann niemanden interessiert, dann sollte es da irgendwie Jobanzeigen, Stellenanzeigen geben, das hat niemanden interessiert. Dann hat er dieses geile Nutzerbeteiligungsprogramm da gemacht, wo er ja irgendwie gesagt hat, ja, kauft euch alle Premium, weil wer da halbwegs ordentlich twittert, der kriegt da das Geld wieder raus. Also Pustekuchen. Ich habe das dann tatsächlich aus dem Grund mal gemacht, weil ich einfach wissen wollte, was da passiert, und ich habe irgendwie alle 3 Monate oder so $10 ausgezahlt gekriegt.
Sehr schön.
So, und seit die da irgendwie an dem Algorithmus gedreht haben, also auch gar nicht mehr, ne? Und also das finde ich schon alles sehr, sehr bemerkenswert. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich hatte gedacht, jetzt im Vorfeld dieses Gespräches sozusagen, dass ich das irgendwie doof finde oder nicht so clever. Und ich muss sagen, es ist mir tatsächlich auch ein bisschen egal. Also zumal ich ja auch, muss man ja, die Jüngeren werden sich nicht mehr erinnern, aber ich bin ja auch schon seit 2013 nicht mehr auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Ich habe das in Deutschland quasi erfunden, von öffentlichkeitswirksam von Twitter runterzugehen. Aber es ist faszinierend. Es ist, ich finde es auch deswegen so faszinierend, weil es halt wirklich mehr Zeit und Energie und Kraft kostet, das falsch zu machen, als es richtig zu machen. Ne? Also Elon Musk hat dieses Ding aktiv gegen die Wand gefahren. Und das finde ich einfach total bemerkenswert.
Ja.
Also ja. Aber die Rechten werden natürlich noch immer sagen, Elon Musk, genialer Visionär, er kann es einfach auf so ganz vielen Ebenen und so, ne? Wahnsinn.
Ja, da Wahnsinn. Kann man vielleicht auch nochmal dran erinnern, dass im Januar 2019, das ist bald 7,5 Jahre her, hätte Robert Habeck gesagt, ich ziehe mich von Twitter und Facebook zurück.
Ja.
Dem hätte sie ja so einen Datenleak, und dann hat er sich auch geäußert, was in einer Weise, die dann dazu führte, dass er auch den einen oder anderen Shitstorm erlitt, und hat gesagt,
ich bin
jetzt nicht mehr bei Twitter. Und
ja. Visionär, der Mann.
Ja,
Visionär.
Das will ich jetzt gar nicht mal sagen, sondern ich finde, das gehört zur, das will ich, aus anderen Gründen würde ich das über Robert Habeck sagen. I miss him, aber wir wissen, dass er hier zuhört. Grüße gehen raus nach Berkeley. Und weißt du, wie ich eigentlich sagen, ja, das ist auch Teil der Geschichte, dass man das war eine Nachricht damals, dass Robert Habeck Twitter verließ. Das war eine größere Nachricht als der Rückzug der Parteien. Da war eigentlich nur so müdes Shrugging everywhere.
Ja, dann macht halt.
Also wenn das Pferd tot ist, muss man da auch absteigen. Und
die Leute, und ich glaube auch insbesondere die Medienschaffenden sind halt von der Plattform genervt, weil so eine Plattform natürlich auch nur dann tatsächlich was wert ist, wenn erstens die Politiker sie benutzen und zweitens, wenn sie halt irgendwie nennenswert auch, sag ich mal, Traffic für die eigenen Seiten kreiert. Und ich glaube, das hat Twitter noch nie nennenswert getan. Also das Einzige, was die Plattform tatsächlich so interessant gemacht hat, war, dass du, wenn du es geschafft hast, dort irgendwie eine Diskussion halbwegs ordentlich anzuleiern, dass du da halt tatsächlich dann eine Debatte, eine Diskussion in Deutschland politisch bestimmt hast und in bestimmte Bahnen auch lenken konntest.
Ja, es wurde das zitiert ja, aus Twitter.
Und, ja. Das können sich die Jüngeren gar nicht mehr vorstellen, wie das war.
Ne? Aber so war das.
Es war so. Ne? Und es war wirklich so. Das müsst ihr uns glauben. Nein, und also deswegen. Ja, wir haben es jetzt schon, glaube ich, sehr oft in verschiedenen Arten gesagt. Es ist natürlich auch ein Stück weit. Bin ich auch ein bisschen so richtig glauben, kann ich es noch
nicht. Bist du melancholisch womöglich?
Naja, sagen wir mal so, also der große Vorteil von Twitter für mich war ja auch dann tatsächlich, dass ich da also immer sehr schnell... Du hast
ja auch schöne Reichweite.
Genau, also erstens hatte ich da schön Reichweite und zweitens habe ich da also schön, konnte ich da schön mit, also wenn ich dann da mal mit einem Politiker irgendwie reden musste, dann ging das relativ zacki, ne? Also es ist natürlich schon cool, wenn du da einfach, weiß ich nicht, der halben Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen einfach mal eben so eine Nachricht schreiben kannst oder der Vorsitzenden der SPD oder sonst irgendwas, ne? Also das war für mich schon sehr, sehr praktisch. Das ist jetzt ein Stück weit weg. Aber also
mehr
es
Arbeit
ist auch
jetzt,
nicht,
wenn man den allen schreibt.
Also mehr Arbeit, aber es ist natürlich auch gleichzeitig, ist es natürlich auch gut, weil ich aus eigener Erfahrung natürlich sagen kann, Twitter ist ein unfucking fassbarer Zeitfresser.
Ja.
Schon immer gewesen, ja. Und also die Vorstellung, dass jetzt Abgeordnete weniger auf dieser Hassdrecksschleuder abhängen, ist natürlich ganz gut.
Ja, es war natürlich auch eine ziemliche Blase streckenweise. Das, ich glaube, viele Leute dachten, dass die Themen relevant sind, weil sich da irgendwie 10.000 oder vielleicht war es auch eigentlich weniger als 10.000 für relevant haltende Menschen drüber unterhalten. Aber in Wirklichkeit hat es also 99% interessante Formulierung, 99% der Leute nicht interessiert. Und da wurden dann die ganz großen Gefechte liefen da. Und ja, das heißt natürlich auch, dass es liefen auch schon unsere Themen da. Das war schon ganz teilweise schon irgendwie.
Ja, also ich habe gemerkt, wozu es tatsächlich führt, und das ist tatsächlich dann auch ein bisschen schade, ist, dass ich nicht mehr so richtig mitkriege, was in den Medien so passiert, weil dadurch, dass die ganzen, viele deutsche Accounts da einfach nicht mehr unterwegs sind, kriege ich nicht mehr so viel. Also ich kriege mehr Nachrichten aus China, Korea und Japan in meine Timeline gespült als deutsche Nachrichten. Hm. Ne? Das ist natürlich auch wirklich sehr interessant.
Hör doch mal Deutschlandfunk.
Ja, hör doch mal Deutschlandfunk. Den Deutschlandfunk, den wollen sie ja jetzt auch irgendwie kaputt umbauen. Habe ich aber auch nur am Rande gehört und gelesen.
Oh, das wäre natürlich bedauerlich. Ja, vielleicht.
Ja.
Das
soll alles moderner werden.
Moderner, sowas, Mensch. Das ist ein schönes Vorhaben, auch sehr konkretes Vorhaben, dass du sagst, moderner werden.
Ja, du, das ist so, machen das BBL-Mappel. Die kommen dann da rein und sagen, hier, komm, wir müssen mal, das muss alles moderner werden. So.
Und dann wird erstmal richtig umstrukturiert. Und schön.
Schön.
Twitter ist not anymore. Abbinden wäre jetzt so ein Thema, ne? Ich over.
Was? Was hast du für ein Thema?
Bitte, abbinden wäre jetzt ein Thema.
Abbinden. Ja, dann muss ich das jetzt wohl abbinden. Gut, also, liebe HörerInnen, das war die 208. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 28. Mai 2026. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Wahlrettung und Gegenvorstellungen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Kommt gut durch die Restwoche, lasst euch nicht verrückt machen, weder von Henrik Wüst noch von Friedrich Merz noch von dem Kurznachrichtendienst Twitter. Und dann hören wir uns wieder demnächst bei Lauer und Wehner. Mach's gut.
Tschüss.
Is glowing pink against the glass. My needs are heavy and my eyes are empty, leaving a trail in the canyon grass. Silver bracelets heavy on the steering wheel. I give a wound that's never gonna heal. Silk dress and a canyon on fire. They call me the queen of the shattered glass, and I'm the only one who never looks back. They linger in the driveway. I'm already gone.
Holland with the headlights off. Chateau Marmont keys waiting in the hall. You thought I was a ghost, you could just write off. But I am the hurricane taking it all. A high-speed collision in the dead of night. Swallowing the shadows, putting out the light. I don't need a secret, I don't need a spy. Just the Pacific Coast Highway and a blood-red sky. The fault lines are shaking deep underground. And I'm the only one who doesn't make a sound. They linger in the driveway. I just take the wheel. You'll never know how the collateral feels. I'm a force of nature in a vintage car. Watch me tear apart your star. Catch me if you